Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wenn Hans-Jürgen Bartsch an afrikanische Literatur denkt, dann fällt ihm als erstes Onkel Toms Hütte ein. Irgendwann als Heranwachsender habe ich das von einem Onkel, der nicht Tom hieß und dessen Hütte eine ganz normale Wohnung war, geschenkt bekommen. Ist aber alles falsch, was ich hier erzähle. Onkel Toms Hütte ist ein Roman von Harriet Beecher Stowe, einer US-amerikanischen Schriftstellerin. Gleichwohl setzte sie sich mit dem Alltag afroamerikanischer Sklaven im 19. Jahrhundert auseinander. In unserer Sendung heute spricht die Professorin für afrikanische Literaturen und Kulturen Susanne Germann zwar auch über solche Themen, aber ausschließlich über afrikanische Literatur, also hergestellt von afrikanischen Autoren. Afrikanische Literatur, die diesen Namen verdient, habe es schon immer, also vor, während und nach der Kolonialzeit gegeben, sagt Susanne Germann.
Das ist eine Weltliteratur, die uns allen noch sehr viel zu sagen hat. Die Menschen, die einst von der Sprache kolonisiert wurden, formen sie jetzt sehr schnell um. Romane eignen sich also besonders dazu, komplexe gesellschaftliche Vorgänge zu bearbeiten. Gute Literatur ist immer auch unterhaltsam. Das Epos ist ein echter Klassiker der Weltliteratur im kanonischen Sinne. Das Kolonialreich schreibt mit aller Macht zurück.
Die Professorin Susanne Germann von der Humboldt-Universität Berlin hat am 27. August 2018 über ihr Thema gesprochen, afrikanische Literaturen als Weltliteratur. Und zwar an der Berliner Akademie für weiterbildende Studien auf deren 33. Berliner Sommeruni.
Ich freue mich also, Ihnen was heute über afrikanische Literaturen erzählen zu dürfen. Zugleich bringt mich das aber auch in ein Dilemma, weil was kann ich eigentlich innerhalb von einer Stunde wirklich darüber sagen? Denn wir haben es ja mit einem Kontinent zu tun und nicht mit einem einzelnen Land. Es gibt eine riesengroße kulturelle Diversität in Afrika, viele regionale Unterschiede, eine Vielzahl an Sprachen und Ausdrucksformen auf dem Kontinent. Es gibt in Afrika über 2000 einheimische Sprachen und im Grunde genommen ist jede dieser Sprachen auch eine Literatursprache, wenn man zur Literatur auch die mündliche Wortkunst zählt. Nicht jede der 2000 Sprachen ist eine schriftliche Literatursprache, aber es gibt überhaupt auf der ganzen Welt keine Kultur, die nicht auch eine Literatur hat, in dem Sinne, dass erzählt wird und dass die Sprache künstlerisch benutzt wird. Hinzu zu den afrikanischen Sprachen kommen dann Arabisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch in einem ganz kleinen Teil als importierte Sprachen, die aber inzwischen vielerorts auch zu Muttersprachen geworden sind, beziehungsweise es ist ganz selbstverständlich, sowohl die importierten Sprachen zu benutzen als auch die eigenen einheimischen Sprachen. Mündliche Wortkunst und die Schriftliteraturen sind in Afrika also sehr, sehr vielfältig. Sie reichen vom oral tradierten Epos bis zum postmodernen Roman, vom Sprichwort bis heute auch zu Lyrik, die im Internet publiziert wird, beispielsweise. Von daher muss ich sehr stark eine Selektion betreiben. Ja, also das, was ich Ihnen heute hier vorstellen kann, ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Und zwar sind es diese vier Punkte. Einmal bezogen auf einen Text, der seit dem vorkolonialen Afrika sehr, sehr lange schon tradiert wird, das vorkoloniale Helden-Epos Sunjata, das sich auf eine Geschichte aus dem 13. Jahrhundert bezieht und bis heute mündlich, aber inzwischen auch in schriftlichen Transkriptionen zirkuliert, in Westafrika vor allem. Dann als zweites der Moment der Negritude als einer Befreiungsdichtung einer bestimmten literarischen Bewegung. Da befinden wir uns in den 30er und 40er Jahren. Dann den Moment von Dekolonisierung und Postkolonialismus, was auch ein sehr, sehr weites Feld ist, wo ich auch nur kurz und herausgreifend etwas dazu darstellen kann. Und als letzter Punkt werde ich auch auf die Diaspora ausgreifen und von der sogenannten Literatur der Migration bis hin zu einer jüngeren Entwicklung zum sogenannten Afropolitanismus kommen. Aber bevor ich mit diesen vier Punkten beginne, muss ich, denke ich, meinen Titel dann doch nochmal erklären und einordnen, afrikanische Literaturen als Weltliteratur. Warum? Die Idee der Weltliteratur nach Goethe, der den Begriff bekanntlich zuerst geprägt hat, bezieht sich auf die Zirkulation von Literaturen jenseits nationaler Grenzen, in der Überzeugung, dass Literatur oder sagen wir gute Literatur, wenngleich sie partikularen kulturellen Kontexten entspringt, immer universalistisch ist, in dem Sinne, dass sie die gesamte Menschheit anzusprechen vermag. Weltliteratur ist also mehr als nur ein Sammelbegriff für die in der Welt vorfindlichen Literaturen. Der zu Beginn des 19. Jahrhunderts erfundene Begriff ist sehr modern, wenn man bedenkt, dass er vorausgreift und eigentlich schon darauf hinwirken möchte, dass kulturelle Nationalismen überwunden werden. So sagte Goethe am 31.01.1827 in einem berühmten Gespräch mit Eckermann: Ich sehe immer mehr, dass die Poesie für ihn, das Codewort für Literatur überhaupt, ein Gemeingut der Menschheit ist und dass sie überall und zu allen Zeiten in Hunderten und Aberhunderten von Menschen hervortritt. Freilich, wenn wir Deutschen nicht aus dem engen Kreise unserer eigenen Umgebung herausblicken, so kommen wir gar zu leicht in diesen pedantischen Dünkel. Ich sehe mich daher gern bei fremden Nationen um und rate jedem, es auch seinerseits zu tun. Nationalliteratur will jetzt nicht viel sagen. Die Epoche der Weltliteratur ist an der Zeit. Und jeder muss jetzt dazu wirken, diese Epoche zu beschleunigen. Die von Goethe hier schon herbeigesehnte Epoche einer universalistischen Verständigung durch Literatur und über Grenzen hinweg konnte im 19. und 20. Jahrhundert als Zeitalter des Kolonialismus, Nationalismus, Faschismus, Rassismus und mithin vieler neuer Grenzziehungen dann allerdings viel weniger vorangetrieben werden, als Goethe es sich erhofft hatte. Aber der letzte Satz von ihm, das finde ich so aktuell daran, passt doch sehr gut in unsere heutige Epoche der Globalisierung. Nationalliteratur allein kann uns heute nicht mehr viel sagen. Die Epoche der Weltliteratur ist an der Zeit. So wie wir uns in der Welt immer mehr bewegen können, ist es auch an der Zeit, dass wir die Literaturen von anderen Orts lesen und wahrnehmen. Wir befinden uns heute in einer Epoche der beschleunigten Zirkulation von Menschen, Gütern, Texten, kulturellen Produktionen und trotz der bekannten Rückschläge, Trump, Pegida, Sie können viele Rückschläge auch aufzählen, ich möchte es trotzdem mal positiv sehen, wir befinden uns zunehmend doch auch in einer Zeit der Abkehr von einer fixen nationalen oder kulturellen Identität. Und dies wird gerade auch von vielen afrikanischen Intellektuellen vertreten. Afrika ist nicht mehr Ziel der Eroberung von außen, sondern aktiver Part der Weltzirkulation, sei es durch Migrationsbewegung oder anerkannte kulturelle Errungenschaften in Musik, Literatur, Kunst und Film. Ungeachtet der fortbestehenden ungerechten ökonomischen Weltordnung, die weiterhin auch in kolonialen Strukturen wurzelt, das kann man nicht vergessen. Und um noch ein letztes Mal Goethe zu bemühen, bereits 1817 schreibt er in einem Aufsatz: Vielleicht überzeugt man sich bald, dass es keine patriotische Kunst und patriotische Wissenschaft gebe. Beide gehören wie alles Gute der ganzen Welt und können nur durch allgemeine freie Wechselwirkung aller zugleich Lebenden in steter Rücksicht auf das, was uns vom Vergangenen übrig und bekannt ist, gefördert werden. Über den Universalitätsanspruch von Weltliteratur hinaus geht es mir heute aber auch darum, Weltliteratur als eine solche zu verstehen, die Welt vermittelt. Wenn wir in Europa afrikanische Literaturen lesen, eröffnet sich uns ein Weg, jenseits oberflächlicher Reportagen oder trockener wissenschaftlicher Texte Lebenswelten des Kontinents kennenzulernen, zu begreifen, was Menschen in Afrika oder Afrikanerinnen in der Welt bewegt, historische und politische Zusammenhänge zu verstehen. Ottmar Ette, mein Kollege aus Potsdam, nennt das Weltwissen der Literatur. Jetzt können Sie natürlich einwenden, dass es bei Literatur bis auf bestimmte Formen, wie vielleicht die Autobiografie, aber doch es um Fiktion geht. Wie soll denn Fiktion, also ausgedachte Geschichten, wie sollen die uns Geschichte und Gegenwart Afrikas vermitteln? Das ist doch vor allem Unterhaltung und hat nicht so viel mit der Realität zu tun. Ich würde sagen, ja und nein zu dieser Frage. Natürlich ist Literatur keine reine Abbildung von Realität, abgesehen davon, dass es objektive Realität wahrscheinlich auch gar nicht gibt. Literatur vermittelt keine Fakten, ersetzt keine Statistiken und macht keineswegs soziologische und historische Forschung überflüssig. Hier geht es um eine andere Form des Verstehens, die weniger faktuell ist, dafür aber das menschliche Zusammenleben fördert. Gerade deshalb, weil Literatur Lebenswelten über individuelle Geschichten vermittelt. Es ist etwas anderes, ob ich über ein paar hundert anonyme afrikanische Geflüchtete, die in Europa irgendwo gestrandet sind, in den Nachrichten höre, oder ob ich die Geschichte eines Einzelnen mit seinen Träumen und Hoffnungen bei Autorinnen wie Fatou Diom oder Abassine Dion, beide aus dem Senegal, ein bekanntes Auswanderungsland, wenn ich darüber lese, also eine persönliche Geschichte. Die reinen Zahlen mögen Fakt und der Roman mag fiktiv sein. Die Geschichten stehen aber repräsentativ für die Menschlichkeit und die Individualität von Geflüchteten. Sie vermitteln uns in anderer Form ein Wissen über deren äußere und innere Welt. Ein ganz anderes Beispiel wäre der Diktatorenroman, der in den 1970er und 80er Jahren sehr aktuell war in der afrikanischen Literatur. Das ist die Zeit von Diktatoren wie Mobutu Sese Seko in Zaire, Idi Amin in Uganda, Eyadema in Togo und so weiter. Und diese werden im Genre des Diktatorenromans von Autoren wie Sony Labutansi aus dem Kongo oder Amadou Kourouma aus der Elfenbeinküste nicht realistisch dargestellt. Es wird nicht versucht, einzelne ihrer Übeltaten historisch genau zu rekonstruieren. Vielmehr entwerfen die Autoren dieser Gattung groteske, überzeichnete Despoten, deren absurde Körper- und Ideenwelten, deren aberwitzige Foltermethoden und bizarre sexuelle Vorlieben die Absurdität ihrer Regime spiegeln. Durch solche Romane, so grotesk und überzeichnet sie auch sind, können wir dennoch sehr viel über das Funktionieren von Machtstrukturen lernen. Solche Romane klagen an, ohne zu moralisieren. Sie schaffen es sogar, dass wir über das Grauen lachen können. Mithin in einem oxymorischen Pleurerie, ein anderer Titel von Henri Lopez aus dem Kongo, einem weinenden Lachen, so der Titel seines Romans. Denn es stimmt ja, gute Literatur ist immer auch unterhaltsam. Sie transportiert Emotionen und sollte uns bestenfalls tatsächlich zum Weinen und zum Lachen bringen können. Aber natürlich auch zum Nachdenken und zum Weiterdenken über den Text dann auch hinaus. Sehr wichtig ist mir deshalb Folgendes hier festzuhalten, auch als Voraussetzung für das, was jetzt noch kommt. Afrikanische Literaturen sind nichts Exotisches, nichts anderes, dem wir nur beladen mit unglaublich viel ethnologischem Vorwissen begegnen könnten. Afrikanische Literaturen sind wie alle anderen Literaturen. Sie partizipieren am Weltgeschehen, das sie beleuchten, bearbeiten und befragen, sowohl in ihren lokalen als auch in ihren transnationalen Kontexten. Sie sind lehrreich und unterhaltsam, oft ästhetisch oder auch politisch herausfordernd. Und in diesem Sinne verstehe ich afrikanische Literaturen als Weltliteratur. Ich komme jetzt zu meinem ersten Schlaglicht aus der Literaturgeschichte, dem vorkolonialen Epos Sundjata. Dieser Text hat in Westafrika, der Region, aus der er jetzt kommt, bis heute eine sehr große Bedeutung. Heldenepen, um nochmal allgemeiner anzufangen, gehören zu den Literaturgattungen, die wir für die frühen Jahrhunderte, wenn ich jetzt die westliche Zeitrechnung natürlich zugrunde lege, also von der Antike bis ins Mittelalter, kulturübergreifend auch in aller Welt finden können, mindestens in Europa, Asien und Afrika entstanden solche Epen. Das sind umfangreiche narrative Versdichtungen, die meist einen mythischen Helden und nur sehr selten eine Heldin in den Mittelpunkt stellten, der nach einer Reihe von Abenteuern, Prüfungen, Bewährung gegen Anfeindungen und so weiter eine triumphierende Machtposition einnimmt und seine Gesellschaft voranbringt. Kulturübergreifend finden Epen, auch wenn sie erst später dann verschriftlicht wurden, überall auch ihren Ursprung in mündlich überlieferten Erzählungen, die einen historischen Kern haben. Eine historische Person, die meist ja wirklich gelebt hat, oder eine Staatsgründung oder ein anderes historisches Ereignis, auf das wir das zurückführen können. Zugleich beinhalten Epen immer auch märchenhafte Elemente. Sie mythisieren die historischen Akteure, stilisieren sie zu Helden. Oft legitimieren sie eine bestimmte Gesellschaftsordnung, insbesondere die Konstruktion eines vererbbaren Adelstandes. Und das ist auch bei Sundjata der Fall, wie wir noch sehen werden. So wie Frankreich das Rolandslied hat, Deutschland das Nibelungenlied und Indien das Mahabharata, hat der westafrikanische Mande-Kulturraum Sundjata. Das ist keineswegs das einzige Epos auf dem afrikanischen Kontinent. Es gibt dort zahlreiche und sie sind regional auch sehr divers. Sundjata ist aber wohl bis heute das bekannteste und ich möchte es als Beispiel dafür anführen, dass Afrika immer schon an der Weltliteratur partizipiert hat, ja, und nicht erst seit der Kolonialzeit gewissermaßen. Sundjata erzählt die Geschichte der Kindheit und Jugend, der Vertreibung ins Exil und des Aufstiegs von Sundjata Keita, dem legendären Gründer des Mali-Großreichs im 13. Jahrhundert. Der heutige Staat Mali hat diesen Namen aus der Geschichte übernommen. In der Kolonialzeit war das der französische Sudan. Was meine ich mit Mandekulturam? Also erstmal geht es darum, dass in dieser Region eine Vielzahl von eng miteinander verwandten Sprachen gesprochen wird, die sogenannten Mandesprachen. Dazu gehört Bambara, was man bei uns an der HU auch lernen kann. Dazu gehört Maninka, Jola und weitere Ausformungen. Also es ist eine Sprachfamilie, wo es eine Verständigung untereinander gibt, aber eben doch verschiedene Ausformungen, vielleicht so ähnlich wie die romanischen Sprachen, können Sie sich das vorstellen. Und es gibt auch sehr viele kulturelle Gemeinsamkeiten und eine bestimmte gesellschaftliche Struktur, die sich für alle diese Menschen, die diese Sprachen sprechen, eben zurückführt auf die Zeit des großen legendären Mali-Reichs und auf Sundjata Keita. Wenn das Sundjata-Epos in seiner ganzen Länge mündlich vorgetragen wird, umfasst die Darbietung mehrere Stunden. Heute werden aber meistens nur noch ausgewählte Episoden aus dem gesamten Text vorgetragen und wichtig sind dabei vor allem die Geschichten rund um Sundjatas wundersame Geburt und Jugend, die dann seinen Triumph später umso besser vorbereiten. Diese Episoden werde ich jetzt in ganz stark abgekürzter Form kurz darstellen. Sundjatas Vater war der König eines damals noch sehr kleinen Mandereiches. Ihm wird prophezeit, dass er einen Sohn mit einer äußerst hässlichen Frau haben wird, den er aber zu seinem Nachfolger machen soll, damit dieser das Reich hundertfach vergrößere. Dem epischen Erzählprinzip einer nachgeholten Vorgeschichte folgend trifft Jahre später ein Jägerpaar am Hofe ein und erzählt, wie sie in einem anderen Königreich einen gefährlichen Büffel erlegt haben. Ein Büffel, der eigentlich eine verwandelte Frau ist. Und der dortige Herrscher hat diese Mandejäger damit belohnt, indem er ihnen eine Jungfrau zum Lohn gab. Nach den Anweisungen der Büffelfrau, also es ist eine Gestalt, die sich zwischen Büffel und Frau hin und her verwandeln kann, wählen die beiden Jäger die hässliche Sogolon und bringen sie zu ihrem König. Schließlich gebiert Sogolon einen Sohn, Sundjata, der aber bis ins fortgeschrittene Jugendalter nicht laufen kann. Die erste Frau des Königs triumphiert und sieht schon ihren eigenen Sohn als Thronfolger. Doch als sich Sogolon eines Tages beleidigt, weil nämlich Sundjata nicht in der Lage ist, für seine Mutter Blätter vom Baum zu pflücken, die sie für ihre Küche braucht, und Sogolon bittet die andere Frau, ihr auszuhelfen, da wird sie verspottet, weil sie einen Sohn mit Handicap hat. In diesem Moment steht Sundjata auf, also zuerst lässt er sich eine Eisenstange schmieden, und von da an reift er zu einem starken und klugen Prototypen eines edlen Machthabers heran. Durch eine Intrige der ersten Frau wird er aber für etliche Jahre ins Exil verbannt. In der Fremde wächst Sundjata weiter an Weisheit und übt sich im kriegerischen Geschick, um schließlich triumphierend ins Mandereich zurückzukehren und dieses zum Großreich Mali zu erweitern. Anhand dieser kurzen Zusammenfassung dürfte schon klar geworden sein, dass der Sundjata-Stoff zahlreiche Ähnlichkeiten mit europäischen Epen und Sagen aufweist. Das Epos ist ein echter Klassiker der Weltliteratur im kanonischen Sinne. In Westafrika zirkuliert der Stoff heute in etlichen mündlichen, schriftlichen und inzwischen auch in Comic- oder in Filmversionen. Er wandert zwischen den Medien von der oralen Performancekunst bis auf die Bildschirme und passt sich so neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen an, ohne seinen Kern zu verlieren. Eingangs hatte ich auch erwähnt, dass Epen häufig gesellschaftliche Gründungstexte sind und eine soziale Ordnung erklären und tradieren und letztlich auch festschreiben. Und das ist auch im Sundjata-Epos der Fall. Und zwar geht es hier um eine hierarchisch gegliederte, patrilineare, nach Ständen geordnete Gesellschaft, in der zwei Hauptgruppen einander gegenüberstehen, die Horon und die Nyamakala. Die Horon umfassen den Hochadel, eben auch die Königsfamilie Keita und einige andere Familien. und die Bauern und die Jäger, die sich aber auch als Noble verstehen. Und dann hat man mit dem Yamakala eine Reihe von Ständen, die eigene besondere Gruppen bilden. Und insbesondere wichtig sind hier die Djeli, die von den Franzosen Griots genannt wurden. Also das ist das Wort, was, glaube ich, bekannter ist. Die Griots, die die Meister des Wortes sind. Und das sind auch diejenigen, die das Sunjata-Epos jetzt in der mündlichen Wortkunst singen und performieren. Und jemand, der aus einer Adelsfamilie kommt, dürfte und könnte das nicht tun. Also die Griots sind zuständig für die mündliche Literatur, aber auch für die Musik in der Gesellschaft. Und dann hat man noch Schmiede und Goldschmiede, denen auch besondere magische Fähigkeiten nachgesagt werden und ein paar andere Gruppen. Diese Gruppen sind traditionell endogam, das heißt, es gibt keine Verheiratungen über diese Gruppen hinweg, was sich mittlerweile auch geändert hat oder im Fluss ist, aber das ist so die Grundstruktur und Idee, die sich aus dem Sunjata-Epos ergibt, dass diese sozialen Rollen in Geschichten innerhalb dieses Epos auch festgeschrieben hat. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte, die die Herkunft der Griots erklärt, die auch Teil des Epos ist. Da geht es um zwei Brüder, die erstmal von der Herkunft her also gleich sind, die sich auf eine lange, beschwerliche Reise begeben. Und als der eine über Hunger klagt, schneidet der andere einfach ein Stück Fleisch aus seinem Schenkel heraus und gibt es seinem Bruder zum Essen, damit dieser überleben kann. Und als der Bruder sieht, dieses Opfer wurde für mich gebracht, fängt er an, ein Loblied auf seinen Bruder zu singen. Und seitdem hat man gewissermaßen die eine Gruppe, die die Heldentat vollbringt, und die andere Gruppe, die das besingt. Also der Lobpreis ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Griots in den Mandekulturen, auch bis heute. Also zum Beispiel bei allen großen Festen, Hochzeiten, Taufen haben sie eine sehr, sehr wichtige Funktion. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Moment aus der afrikanischen Literaturgeschichte. Wir machen einen Zeitsprung über mehrere Jahrhunderte und kommen dann mitten in die Kolonialzeit, in die 30er und 40er Jahre. Afrika selber wird eigentlich dann ins Innere hinein zunehmend kolonisiert, erst als die südamerikanischen Staaten dann bereits unabhängig sind, also die amerikanischen Staaten. Von da richtet sich das europäische Interesse dann umso mehr auf das Innere Afrikas und es wird sukzessive kolonisiert. 1985 haben wir natürlich auch die berühmte Berliner Kongo-Konferenz, in der dann große Teile Afrikas aufgeteilt werden. Und 1914 sieht man, dass quasi bis auf ganz wenige Ausnahmen ganz Afrika kolonisiert ist von den verschiedenen Mächten. In den 1930er Jahren, zu denen ich jetzt komme, befinden wir uns also mitten in der Kolonialzeit. Und ich werde jetzt die Negritude vorstellen als eine literarische und kulturphilosophische Bewegung, die in dieser Zeit sehr, sehr wichtig war für den frankophonen Raum. Das ist eine Bewegung, die in den 1930er Jahren unter Studierenden aus den französischen Kolonien in Paris entstand. Frankreich war eine Kolonialmacht, die ganz dezidiert eine Politik der Assimilation der Kolonisierten an die französische Sprache und Kultur betrieben. Und Frankreich trieb ganz gezielt eine Elitebildung voran. Das heißt, die besten Schüler aus den Kolonien in Afrika, der Karibik und Asien wurden zum Studium nach Frankreich geholt und sie wurden darauf vorbereitet, Schlüsselfunktionen in der Verwaltung und im Bildungswesen der Kolonien einzunehmen, letztlich um das französische Herrschaftssystem zu konsolidieren. Für die Studierenden in Frankreich ergab sich der Widerspruch, dass sie als Auserwählte geholt wurden, aber in Frankreich dann mit einem Alltagsrassismus wie auch mit akademischer Arroganz konfrontiert wurden, die ihnen schnell klar machte, dass sie im Denken der Mehrheit der Europäer und Europäerinnen aus unterlegenen Kulturen stammten. Dem stellt sich die Negritude, inspiriert unter anderem auch von der US-amerikanischen Harlem Renaissance, mit literarischen Strategien des Protests, aber zunächst vor allem mit einer radikalen Solidarisierung und Selbstvergewisserung gegenüber. Beginnend mit dem Namen Negritude. Hierin steckt ganz offensichtlich das herablassend rassistische Fremdbezeichnungswort Nègre, das dem deutschen Wort, das wir hoffentlich alle heute aus unserem Wortschatz verbannt haben, zu dieser Zeit auch entspricht. Der rassistische Begriff wird in einer provokativen Geste von den Vertretern der Negritude angeeignet und in einen positiven Identitätsbegriff umgewertet. Ähnlich wie das im US-amerikanischen Kontext auch mit Black passierte. Also schwarz wird heute sehr häufig als Selbstbezeichnung verwendet, war aber ursprünglich auch eine abwertende Fremdbezeichnung. Das Postfix Tüde im Französischen indiziert immer so etwas wie einen Bewusstseinszustand. Als die Väter der Negritude gelten drei Herren: Léopold Sédar Senghor aus dem Senegal, der später der erste Staatspräsident des unabhängigen Senegal wurde, Aimé Césaire von der Karibikinsel Martinique, dort später Bürgermeister von Fort-de-France, und Léon Gontran Damas aus der kleinen südamerikanischen Kolonie Französisch-Guyana. Die Negritude verband also Afrikaner und die afrikanische Diaspora miteinander, die Nachfahren ehemals Versklavter mit denen, die direkt vom Kontinent nach Paris gekommen waren. Césaire, der den Begriff Negritude als erster in einem schriftlichen Text verwendete, nämlich in der Zeitschrift L'étudiant noir, der schwarze Student, definierte die Negritude als einen Bewusstwerdungsprozess aller Menschen afrikanischer Herkunft, durch ihr Schwarzsein miteinander verbunden zu sein. Daraus folgte für ihn, und ich zitiere in deutscher Übersetzung, die Anerkennung dieser Tatsache, schwarz zu sein, welche die Akzeptanz beinhaltet, sein Schicksal als Schwarzer in die Hand zu nehmen, seine Geschichte und seine Kultur zu leben. Mithin erscheint das Anliegen der Negritude als ein erster notwendiger Schritt für eine Dekolonisierung des Geistes, auch wenn in den 1930er Jahren die tatsächliche Unabhängigkeit der Kolonien noch in weiter Ferne lag. Senghor definiert seinerseits die Negritude als die Gesamtheit der ökonomischen und politischen, intellektuellen und moralischen, künstlerischen und sozialen Werte der Völker Afrikas und darüber hinaus der schwarzen Minoritäten in Amerika, Asien und Ozeanien. Afrikanische und per extensio schwarze Kulturen, die in Kolonialdiskursen so oft abgewertet worden waren, werden in der Negritude gezielt revalorisiert. Und dies ist vor allem im afrikanischen Zweig der Negritude sehr stark, zudem neben Senghor auch Autoren wie Birago Diop, Bernard Dadier, David Diop und andere zählen. Das ist das vorherrschende Anliegen der Dichtung, sich des afrikanischen Erbes, der Schönheit der afrikanischen Kulturen zu versichern, während man sagen kann, dass die Autoren aus der Karibik oftmals politisch kämpferischer waren. Die wichtigste literarische Form der Negritude war die Lyrik, vor allem in den 30er und 40er Jahren. Es kamen später auch Essays hinzu und Césaire hat auch Theaterstücke geschrieben in den 50er und 60er Jahren. Eine bedeutende Summe dieser Dichtung trug Senghor 1948 in seiner Anthologie de la Nouvelle Poésie Nègre et Malgache zusammen, also eine Anthologie der neuen entstandenen Dichtkünste. Und diese Anthologie wurde von Jean-Paul Sartre, dem damals wohl bekanntesten Philosophen in Frankreich, mit einem Vorwort versehen, das auch sehr berühmt wurde. Das Vorwort heißt Orphée Noir, schwarzer Orpheus, und bezieht sich auf ein mythisches Bild, das steht für die Rückbesinnung auf die afrikanischen Kulturen. Also Orpheus, der hier zurückblicken muss, um seine eigenen Kulturen sich wieder zu erobern. Ich möchte jetzt, um doch einen Eindruck von dieser Dichtung zu geben, einige kurze Zeilen aus verschiedenen Gedichten Senghors hier auch vorlesen. Also Senghor schreibt beispielsweise: Ma négritude est truelle à la main. Moi, le maître de la langue. Ma tâche est d'éveiller mon peuple au futur flamboyant. Ma joie de créer des images pour les nourrir aux lumières rythmées de la parole. Das zweite ist ein Auszug aus einem Gedicht namens Friedensgebet, was zum Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden ist. Und dazu muss man wissen, dass Senghor auch auf der Seite der Franzosen im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat. Es gab sehr, sehr viele Soldaten aus den Kolonien, die in den Zweiten Weltkrieg geholt wurden von Großbritannien und Frankreich. Und Senghor war auch einige Zeit in deutscher Kriegsgefangenschaft. Am Ende des Krieges hat er dieses Gedicht Friedensgebet geschrieben und daraus jetzt nur ein paar Zeilen. Oui, Seigneur, pardonne à la France qui dit bien la voie droite et chemine par des sentiers obliques, qui m'invite à sa table et me dit d'apporter mon pain, qui me donne de la main droite et de la main gauche enlève la moitié. Oui, Seigneur, pardonne à la France qui haït les occupants et m'impose l'occupation si gravement, qui ouvre des voies triomphales et traite ses Sénégalais en mercenaires, faisant d'eux les dogues noirs de l'Empire. Also hier geht es um eine Anklage, dass einerseits den afrikanischen Kolonialsoldaten nicht dieselbe Ehre und Anerkennung zuteil wurde wie den französischen Soldaten am Ende des Krieges und andererseits, dass Frankreich, das selber unter der Besetzung durch Deutschland gelitten hat in dieser Zeit, nicht erkennen kann, dass die Kolonisierung schließlich auch eine Art der Okkupation ist. Also dieser Widerspruch wird von Senghor hier bearbeitet, der übrigens Katholik war, obwohl der Senegal sonst größtenteils muslimisch ist, aber ausgehend von seiner katholischen Religion hat er dieses Gedicht in einer Gebetsform geschrieben und auch den Akzent auf die Vergebung und Versöhnung letztlich gelegt. Dann noch kurz ein paar Zeilen aus dem wohl berühmtesten Gedicht von Senghor, was Sie vielleicht auch alle schon mal gehört haben. Femme noire, schwarze Frau. Femme nue, femme obscure. Frühmuir à la chair ferme, sombre extase du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche, savane au horizon pur, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'est, tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur, ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'aimé. In Senghors Lyrik findet man häufig eine Fusion von Bildern der Natur, der Fruchtbarkeit, Weiblichkeit, Mütterlichkeit, körperlicher Liebe und vitaler Lebenskraft. Die spirituelle Schönheit der afrikanischen Kultur wird durch den Lobpreis der körperlichen Schönheit der schwarzen Frau ausgedrückt, die gleichsam hier zu einer Allegorie für Afrika wird. Die Wiederaufwertung Afrikas ist essentieller Bestandteil des intellektuellen Befreiungsprozesses der Negritude in Abkehr von der aufoktroyierten französischen Assimilationspolitik. Ganz kurz vielleicht dazu, wie war das? Also wurden die Frauen nur besungen oder haben sie auch selber an der Negritude aktiv teilgehabt? Im Vordergrund stehen tatsächlich immer diese drei Gründungsherren und ein paar andere noch. Es gab ein paar Frauen aus der Karibik, insbesondere die Schwestern Nardal von Martinique, die einen Salon in Paris betrieben und die selber auch schrieben, die auch ihren Anteil an der Negritude haben. Das ist etwas, was erst in jüngerer Zeit durch die feministische Literaturwissenschaft langsam aufgearbeitet wird. Aber tatsächlich gab es aus den Kolonien in Afrika zu dieser Zeit in diesem Milieu der Studierenden, der Elite-Studierenden, noch keine Frauen. Aufgrund der historischen Rahmenbedingungen war die Negritude eine sehr, sehr frankophone Bewegung, die noch bis in die 1970er Jahre hineinwirkte. Und man muss feststellen, dass die afrikanischen Literaten in den britischen Kolonien der Negritude von Anfang an eher mit Skepsis begegneten. Von Wole Soyinka, um ihn hier nochmal zu nennen, der erst sehr viel später die Negritude dann auch als eine notwendige historische Phase anerkannte, stammt zum Beispiel der Spruch »A tiger doesn't proclaim his tigritude, it jumps«, also ein Tiger spricht nicht über seine Tigritude, sondern er springt los, er handelt. Ja? Also für Soyinka war das Ganze viel zu theoretisch und vielleicht auch zu sentimental und zu wenig politisch aktivistisch. In den 1950er und 60er Jahren gehört der Nigerianer Soyinka mit seinen Theaterstücken dann zu denjenigen Autoren, die den Dekolonisierungsprozess mitgestalten. Und diesem Moment wende ich mich dann jetzt zu. Die Mehrheit der afrikanischen Staaten wurde um 1960 herum in die Unabhängigkeit entlassen, aber das gilt nicht für Siedlerkolonien wie Südafrika, Rhodesien, Namibia oder auch Algerien und für die portugiesischen Kolonien. Unabhängig vom Zeitpunkt ist wichtig aber auch festzuhalten, dass die Dekolonisierung Afrikas bis heute eigentlich als ein unabgeschlossener Prozess zu betrachten ist. Die formale Dekolonisierung konnte den neuen afrikanischen Staaten, die sich fast alle innerhalb kolonial gezogener Grenzen formierten, keine vollständige wirtschaftliche oder politische Unabhängigkeit sichern. Dennoch ist der Aufbruch in die formale Unabhängigkeit natürlich mit sehr großen Hoffnungen verbunden. Die Literatur in Afrika spielen in diesen Jahrzehnten, ich rede jetzt von den 50ern, 60ern, 70ern, eine wichtige Rolle für die Ablösung von den kolonialen Regimes, die politische Bewusstseinswerdung, die geistige Vorbereitung auf die Unabhängigkeit und die Verarbeitung der ersten, oft unsicheren Schritte der neuen Nationen. In diesen Jahren wird der Roman zur wichtigsten literarischen Gattung, vor allem der Roman in den ehemaligen Kolonialsprachen, auch im Maghreb, wo es mit dem Arabischen eine schon seit langem etablierte Schriftliteratursprache ja auch gab. Grund dafür, dass Englisch und Französisch bevorzugt werden, ist, dass es in dieser Literatur nicht ausschließlich um eine Selbstvergewisserung geht, sondern sie sich immer auch an ein Lesepublikum in Europa wendet, gleichsam um in einem Akt des literarischen Aufbegehrens den Kolonisatoren einen Spiegel vorzuhalten, wenn die Kolonialgeschichte kritisch verarbeitet wird. Und zugleich geht es auch aber darum, mit einem neuen Selbstbewusstsein die afrikanischen Kulturen zu valorisieren. Die amerikanische Literaturwissenschaftlerin Julien Eileen spricht in diesem Zusammenhang von einer extroverted African novel, also einer nach außen gerichteten, extrovertierten afrikanischen Literatur, einem afrikanischen Roman, der sich nach außen richtet. Dieses nach außen gerichtet sein muss meiner Meinung nach aber zweifach verstanden werden. Also einmal im Hinblick auf das westliche Lesepublikum, was auch mit angesprochen werden soll, aber zugleich auch im Geiste des Panafrikanismus oder darüber hinaus sogar im Geiste einer Solidarisierung der damals sogenannten Dritten Welt überhaupt, also die ja quasi die Nachfolgeformation der kolonisierten Staaten ist. Ein afrikanischer Autor, eine Autorin, die auf Englisch, Französisch, Portugiesisch schreiben, erreichen ein potenziell großes Publikum, aller anderen auch in dieser Sprache kolonisierten und darüber hinaus auch bei den ehemaligen Kolonisatoren natürlich. Zwar gab es lange große Debatten über die Legitimität der Wahl einer nicht-afrikanischen Literatursprache, die bis in die 80er Jahre hinein geführt wurden, aber letztlich setzte sich die literarische Aneignung der ehemaligen Kolonialsprachen im großen Stil durch und wird heute auch kaum noch in Frage gestellt. Salman Rushdie, in diesem Fall ein Autor indischer Herkunft, schreibt über die Aneignung des Englischen in den Jahren der Dekolonisierung. Die Menschen, die einst von der Sprache kolonisiert wurden, formen sie jetzt sehr schnell um, domestizieren sie, gebrauchen sie immer selbstverständlicher. Von der enormen Flexibilität und Reichhaltigkeit der englischen Sprache unterstützt, erobern sie sich innerhalb ihrer Grenzen weitläufig eigene Territorien. Rushdie prägte auch den Slogan »The Empire Writes Back«, der von den Literaturwissenschaften ab den 1980er Jahren aufgegriffen wurde, sodass in der neuen wissenschaftlichen Formierung, die sich dann mit den sogenannten postkolonialen Literaturen beschäftigt, das Writing Back, also das Zurückschreiben an den kolonialen Diskurs, das Zurückschreiben an den europäischen Literaturkanon zu einem ganz wichtigen Analyseparadigma geworden ist. Und Rushdie hatte das als erster benutzt. Das Kolonialreich schreibt mit aller Macht zurück an das Zentrum. Was heißt jetzt postkoloniale Literaturen und was bedeutet Postkolonialismus? Einige Stichworte zu dem in der Literaturtheorie sogenannten Postcolonial Turn, der postkolonialen Wende. Wichtig ist, dass postkolonial nicht dasselbe ist wie einfach nachkolonial. Also es geht nicht um einen festgeschriebenen Zeitpunkt nach dem Ende der formalen Kolonisierung, sodass man jetzt sagen könnte, nach 1960 haben wir postkoloniale Literatur. Vielmehr geht es um eine wissenschaftliche und ästhetische Haltung, sodass im Postkolonialismus in Literatur und Kunst eine kritische Haltung gegenüber kolonialen Strukturen eingenommen wird. Strukturen, die auch Fortwirkungen bis in unsere Gegenwart haben. Des Weiteren geht der Postkolonialismus von einer hybriden Überlagerung verschiedener Kulturen aus, ist davon gekennzeichnet. Postkoloniale Autoren und Autorinnen aus Afrika haben die Kolonialschule besucht. Oft sind sie in einer westlichen Universität ausgebildet worden. Sie schöpfen zugleich aus den westlichen und afrikanischen Kulturen. Es geht also nicht um einen Versuch, in dieser Literatur zum vorkolonialen Afrika zurückzukehren, sondern darum, das doppelte Erbe aus einer kritischen Perspektive heraus fruchtbar zu machen. Um nun bei der Literatur zu bleiben, denn den Postkolonialismus kann man auch auf die Geschichtswissenschaft, auf eigentlich alle Wissenschaften anwenden, alle Geisteswissenschaften, um bei der Literatur zu bleiben, das wichtigste Genre der postkolonialen Literatur ist, wie gesagt, der Roman, eine Form, die es im vorkolonialen Afrika so nicht gegeben hat. Romane eignen sich in ihrer erzählerischen Breite mit vielen Möglichkeiten, also man kann unterschiedliche Perspektiven schaffen im Roman, Figurenintrospektion betreiben, aber auch breit Äußerlichkeiten darstellen. Romane eignen sich also besonders dazu, komplexe gesellschaftliche Vorgänge zu bearbeiten. Zugleich bedeutet die Aneignung des Romanschreibens auch eine Antwort auf den westlichen Kanon, den die Kolonialschule nach Afrika vermittelt, hatte, denn dort wurden auch die europäischen Klassiker gelesen. Und nicht zuletzt wurde der Roman genutzt für eine Korrektur der abwertenden kolonialen Darstellungen afrikanischer Menschen und Kulturen, die ganz weit verbreitet waren in den zum Beispiel beliebten Abenteuerromanen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Das Paradebeispiel eines postkolonialen Romans ist Chinua Achebes Things Fall Apart von 1958, von dem es inzwischen 3 Übersetzungen ins Deutsche gibt, interessanterweise. Okonkwo oder Das Alte stürzt, Leipzig 1959, und dann unter demselben Titel auch eine westdeutsche Übersetzung von 1983 und es gibt nochmal eine Neuübersetzung von 2012 unter dem Titel Alles zerfällt. Darf ich mal in die Runde fragen, wer diesen Roman kennt? Ah, ja doch, einige? Genau. Also es ist wirklich, glaube ich, der weit verbreitetste und bekannteste und der sehr paradigmatisch ist. Ich werde trotzdem ihn kurz darstellen, also für die, die das schon kennen. Entschuldigung. Die Handlung spielt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also zu Beginn der Kolonialisierung durch die Briten auf dem Gebiet der Igbo im heutigen Südosten Nigerios. Okonkwo ist der Protagonist des Romans. Er nimmt aufgrund seines Fleißes und seiner Stärke eine herausragende Position in seinem Dorf ein, ein Dorf, das zusammen mit 8 weiteren eine politische Einheit bildet. Im ersten Teil des Romans werden der Alltag und die politischen Strukturen sowie religiöse und kulturelle Bräuche ausführlich in einem quasi ethnografischen Modus dargestellt. Hier findet die Revolorisierung der Igbo-Kultur statt, die als logisch strukturiert, demokratisch und harmonisch dargestellt wird. Und man sieht in diesem Teil auch ganz deutlich dieses nach außen gerichtet sein, denn die ausführlichen Beschreibungen, wie nun ein bestimmtes religiöses Ritual funktioniert und so weiter, ist eigentlich für die Menschen, die selber in dieser Kultur leben, in diesem Sinne nicht nötig, sondern es ist eher was, was andere von außen dann auch kennenlernen und verstehen sollen. Im zweiten Teil des Romans werden die Veränderungen durch den Kolonialismus und ihre zerstörerischen Auswirkungen dargestellt. Denn als die ersten christlichen Missionare eintreffen, machen sie sich die Schwächen der Gesellschaft zunutze, indem sie die Schwachen und Ausgeschlossenen unter den Igbos bekehren. Nachdem Okonkwo wegen einer Verfehlung für 7 Jahre verbannt wurde, findet er bei seiner Rückkehr eine veränderte Situation vor. Das Leben wird jetzt von der Kolonialverwaltung bestimmt. Und Okonkwo trifft es besonders hart, dass sein eigener Sohn Christ wird und sich von der Igbo-Kultur abwendet. Als Vertreter der alten Ordnung kann Okonkwo dem Zusammenbruch seiner Welt nicht standhalten und begeht am Ende des Romans Selbstmord. Im Prozess der Dekolonialisierung, am Übergang zur Unabhängigkeit, steht Achebes Roman als ein prominentes Beispiel unter anderem dieser Zeit für die Rückbesinnung auf eigene Werte, die aber, und das ist auch sehr wichtig, denke ich, Kritik an den Schwächen der eigenen Kultur nicht ausschließt. Ich denke, Achebe macht mit seinem Roman auch einen Erklärungsversuch an einigen Punkten, warum der Kolonialismus letztlich erfolgreich sein konnte oder zum Beispiel das Christentum, weil es eben auch ausgeschlossene und ungerechte Strukturen in der eigenen Gesellschaft gab und man die dann sozusagen genutzt hat, um das neue System zu etablieren. Zugleich steht dieser Roman, wie andere auch, dezidiert für eine kritische literarische Analyse des Kolonialismus aus einer jetzt afrikanischen umgekehrten Perspektive. Mein letzter Punkt, meine letzte Station in meinem Schnelldurchlauf, führt uns jetzt in die Diaspora und jetzt quasi nochmal in einen größeren Zeitzusammenhang. Über die letzten 60 Jahre, muss man sagen, haben sich die Formen und Themen afrikanischer Literaturen weiter sehr stark diversifiziert. Jetzt interessiert mich im Moment das literarische Wechselverhältnis zwischen Afrika und seiner Diaspora. Nach 1960 sind Afrikaner und Afrikanerinnen aus unterschiedlichen Gründen innerhalb des Kontinents oder auf andere Kontinente migriert. Angesichts politischer Verfolgung und Zensur unter einer Reihe repressiver Regime in den Postkolonien entsteht eine bedeutende Exilliteratur politischer Dissidenten aus Südafrika, den beiden Kongo-Staaten, Kenia und so weiter. Neben der Migration intellektueller Eliten gibt es aber auch bereits sehr früh eine Arbeitsmigration, die in den Jahrzehnten von 1960 bis in die 80er Jahre hinein von England und Frankreich gefördert wird. Während die BRD, also südeuropäische Gastarbeiter, anwarb, hatte die DDR ja auch ihre Gastarbeiter aus den Bruderstaaten, Angola und Mosambik. Und England und Frankreich holten Arbeitskräfte aus ihren ehemaligen Kolonien. Erst ab den 1990er Jahren werden dann überall in Europa die Einwanderungsgesetze verschärft. Neben dem politischen Asyl und aktuellen Fluchtbewegungen bleibt die Bildungsmigration aktuell auch sehr wichtig. Aus all diesen verschiedenen Migrationsprozessen entstand eine Literatur, die sich mit der Bewegung zwischen den Kontinenten und Kulturen oftmals, aber nicht ausschließlich, aus einer autobiografischen Perspektive auseinandersetzt. Und unter Literatur der Migration möchte ich, um das hier ein bisschen einzugrenzen, weil den Begriff kann man auch unterschiedlich auslegen, ich möchte darunter verstehen, diejenige Literatur, deren Autoren, Autorinnen selbst migriert sind und die sich thematisch mit Migrationsprozessen beschäftigen, diese verarbeiten. In der Literatur der Migration in diesem Sinne geht es häufig thematisch um Entwurzelung und Desorientierung, um Rassismuserfahrung und Überlebenskampf, um das Schwanken zwischen verschiedenen Denk- und Wertesystemen, das häufig zu Konflikten, aber auch zu neuen Freiräumen und bestenfalls zu einer lebbaren Symbiose führen kann. In dieser Literatur wird die Bewegung zwischen den Kontinenten, zwischen den Welten oder zwischen Regionen, zwischen Land und Stadt konkret fair und bearbeitet. Denn hierzu kann man auf jeden Fall auch zählen, Texte, die sich mit der Migration innerhalb Afrikas beschäftigen oder sogar innerhalb von Staaten vom Land in die Stadt, also neue Stadtliteratur, der eigentlich auch eine Migration zugrunde liegt. Im interkontinentalen Zusammenhang wird meist in der Sprache des Ziellandes, des der migrantischen Autorin geschrieben. Das Zielpublikum ist die Bevölkerung eben dieses Ziellandes, ebenso wie die Daheimgebliebenen im Herkunftsland, also eine ähnliche Konstellation wie bei der postkolonialen Literatur im Allgemeinen auch. Die engagierte und kritische Literatur der Migration trägt nicht zur Verherrlichung des Westens als Eldorado bei. Im Gegenteil sendet sie oftmals Warnzeichen aus, legt die Schwierigkeiten von Kulturschock, Selbstverlust, mangelnder Akzeptanz und die Fallstricke der sogenannten Integration offen. Ich möchte an diesem Punkt nicht auf einzelne Titel genauer eingehen, aber ich möchte Ihnen ein paar Titel einfach zeigen, die ja alleine von den Titeln her schon die Stoßrichtung dieser Literatur vorgeben. Buchi Emecheta in den 70er Jahren, In the Ditch, das bedeutet so viel wie im Graben, also ganz unten angekommen, und A Second Class Citizen, Bürger zweiter Klasse, Bürgerin zweiter Klasse, später dann Head Above Water, den Kopf über Wasser. Semben Ousmane, Der schwarze Hafenarbeiter, Fatou Diom, La Préférence Nationale, also die Bevorzugung der Nationalen, Ali Diallo, Le Mirage, die Täuschung, auch auf Deutsch erschienen, bezieht sich auf eine Migration nach Deutschland, Calixte Beyala, unter anderem Der kleine Prinz aus Belleville und Die verlorene Ehre, Priscilla Manjo, Snare, Die Falle, auch eine Kamerunerin, die nach Deutschland migriert ist, Danielle Biayula, Kongo, Frankreich, L'Impasse, Die Sackgasse, Dominique Otianga, Der deutsche Traum, Imbole Bue, Behold the Dreamers, Schau auf die Träumer. Also das sind einige Titel, die, denke ich, schon auch sehr aussagekräftig sind. Und interessant ist auch, dass sich in dieser Literatur Gelegenheitsautoren, also denen es eigentlich darum geht, einmal vielleicht ihre eigene Erfahrung sich von der Seele zu schreiben, zusammenkommen mit Autoren und Autorinnen, die sich dann später wirklich als anerkannte Schriftstellerin etabliert haben. Und jetzt gehe ich nochmal weiter zur Aktualität, das ist dann mein Abschluss, und zwar zu der neueren, also ganz rezenten Bewegung des Afropolitanismus. Und zwar melden sich in jüngerer Zeit verstärkt Autoren und Autorinnen der zweiten und dritten Generation der afrikanischen Diaspora literarisch zu Wort. In ihren Kreisen hat sich das Identitätskonzept des sogenannten Afropolitanismus entfaltet. Im Afropolitanismus sind die Wurzeln und die noch gelebten Verbindungen zum afrikanischen Kontinent wichtig. Zugleich ist es für die afropolitane Generation selbstverständlich, an mehreren Orten auf der Welt zu Hause zu sein, viele Sprachen zu sprechen und sich flexibel als transnationale Weltbürgerinnen zu verstehen. Die britisch-ghanaisch-nigerianisch-amerikanische Autorin Taye Selassie, man sieht also schon in der Familiengeschichte die mehrfache Herkunft, Taye Selassie brachte die vorher vermutlich schon mündlich kursierende Selbstbezeichnung in ihrem Essay Bye Bye Barbar von 2005 an die Öffentlichkeit. Sie beschreibt eine diasporische Generation mit emotional tiefen, aber fluiden Beziehungen zu Afrika, die einen urbanen, karriereorientierten Lebensstil vorzugsweise im künstlerischen oder akademischen Umfeld pflegt. Kurz nach ihr veröffentlichte auch Achille Mbembe, der in Südafrika lehrende Denker kamerunischer Herkunft, einen Aufsatz namens Afropolitanismus. Anders als Selassie, die wirklich aus der Diaspora kommt, versucht Mbembe, der auf dem Kontinent wirkt, das Konzept auch nach Afrika zurückzuholen und dort fruchtbar zu machen. Seiner Meinung nach gehört die Afropolis, also wenn man jetzt den Raum sich auch dazu denkt, und die Afropolis wäre eine Großstadt, in der afrikanische Kulturen positiv gelebt werden können, aber sich auch mit vielen anderen Einflüssen mischen. Also seiner Meinung nach kann eine solche Afropolis auf jedem Kontinent unserer Welt liegen. In der Literatur markieren 2011 bis 2013 Bestseller von eben diesen drei einen Höhepunkt der Rezeption des Afropolitanismus. Da haben wir Open City, auch unter diesem Titel als deutsch verlegt, also wörtlich Die offene Stadt von Tijo Cole. Es geht um einen Nigerianer mit auch deutschen Wurzeln in New York. Ghana Must Go von Selassie unter dem Titel Diese Dinge geschehen nicht einfach so ins Deutsche übersetzt. Und Amerikaner von Chimamanda Ngozi Adichie. Das sind alles Geschichten von Afropoliten oder Afropolitanen, die zwischen Afrika, Amerika und Europa spielen. Und so hat das Identitätskonzept Einzug in die Literatur gehalten und es wurden selbstbewusste und weltgewandte Protagonistinnen erschaffen, die mit den Unsicherheiten der Figuren in der ersten Generation der Migrationsliteratur nicht mehr viel gemeinsam haben, was aber ihre Geschichten und ihre eigenen Identitätskonstruktionen nicht unbedingt weniger komplex macht. Was die Afropolitanen von den gewöhnlichen Kosmopoliten unterscheidet, denn man sieht ja, dass das Wort eine Zusammensetzung von Kosmopolitan und Afro ist. Der Unterschied ist also die ganz bewusste Wertschätzung afrikanischer Kulturen, die weiterhin sehr hoch gehalten werden. Und Selassie schreibt dazu in ihrem Gründungsessay: Wir sind Afropolitinnen, nicht Weltbürgerinnen, sondern Weltafrikanerinnen. Und weiter: Was uns unterscheidet, ist unser Wille, Afrika zu verkomplizieren, nämlich uns mit denjenigen Teilen Afrikas auseinanderzusetzen, diese zu kritisieren und zu feiern, die uns am meisten bedeuten. Was das afropolitane Bewusstsein vielleicht am meisten auszeichnet, ist die Weigerung, Dinge zu vereinfachen, der Versuch zu verstehen, was in Afrika falsch läuft, parallel zum Verlangen, das, was wundervoll und einzigartig ist, zu ehren. Statt die geografische Einheit zu essentialisieren, versuchen wir, die kulturelle Komplexität zu verstehen, das intellektuelle und spirituelle Erbe zu ehren und die Kulturen unserer Eltern zu stärken. Die afropolitane Perspektive dieser Diaspora der zweiten, dritten oder vierten Generation würdigt also die Komplexität, Diversität und den kulturellen Reichtum Afrikas. Und Achille Mbembe überhöht den Afropolitanismus darüber hinaus zu einem philosophischen Konzept, das afrikanische Gesellschaften von innen heraus transformieren kann und den ideologisch ermüdeten Panafrikanismus möglicherweise ablösen kann. Er betont zudem, dass Mobilität und Migration keineswegs einseitig von Afrika in Richtung der anderen Kontinente verläuft, sondern Afrika immer auch Zielpunkt für andere Migrierende war und ist. Auch in Afrika haben wir Diasporas, wir haben dort asiatische Diasporas, wir haben europäische Diasporas natürlich. Und nach Mbembe können auch diese Diasporas auf dem afrikanischen Kontinent am Afropolitanismus teilhaben und den Kontinent bereichern. Genauso wie die neuen Generationen von Afro-Europäern, Europäerinnen oder Afro-Amerikanerinnen, aber jetzt einer neuen Generation direkt erst ab den 70er Jahren aus Afrika kommen, auch ohne Zweifel Europa und Amerika bereichern. Ja, also wichtig zum Abschluss vielleicht der Hinweis darauf, dass man Migration nicht immer nur aus der einen Richtung auch betrachten kann. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meiner selektiven Auswahl einiger Punkte aus der großen und vielfältigen Welt der afrikanischen Literaturen diese etwas näher bringen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn Sie Lust bekommen haben, mehr zu lesen noch aus den afrikanischen Literaturen oder auch aus der Diaspora, denn es ist eine Weltliteratur, die uns allen noch sehr viel zu sagen hat. Und vielen Dank.
Afrikanische Literatur mündlich überliefert, im Sprichwort tradiert, später als Roman und heute als Cyberlyrik. Die Literatur- und Afrika-Kennerin Susanne Germann von der Berliner Humboldt-Universität berichtete uns über afrikanische Literaturen als Weltliteratur. Und das war's auch schon wieder dieses Wochenende bei uns im Hörsaal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.